HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Die SPD ist in der Krise, auch im früher mal roten Hessen. Bei der Landtagswahl Ende Oktober haben die Sozialdemokraten mit 19,8% so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Und doch gibt es Hoffnung für die Hessen-SPD. Einer der Gründe heißt Bijan Kaffenberger. Der 29-Jährige hat seinen Darmstädter Wahlkreis im ersten Anlauf erobert und dabei fast 10 Prozentpunkte mehr an Stimmen bekommen als seine Partei. Wenn am 18. Januar der neu gewählte Landtag zum ersten Mal zusammenkommt, ist Bijan Kaffenberger dabei. Bildung, Mobilität und Digitalisierung, das sind seine Themen. Seit früher Kindheit lebt Bijan Kaffenberger mit dem Tourette-Syndrom, ein Handicap, das ihn nicht abgehalten hat von seinem Weg in die Politik und zu einem der Hoffnungsträger der Hessen-SPD. Für HR Info das Interview habe ich Bijan Kaffenberger in Darmstadt getroffen.
Herr Kaffenberger, herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das muss ich jetzt sagen.
Ja, genau. Sie sind direkt gewählt worden für die SPD in einem Wahlkreis in Darmstadt, in dem bisher Karin Wolf von der CDU, die frühere Kultusministerin, immer in den Landtag eingezogen ist. Sie wären auf der Landesliste chancenlos gewesen, auf Platz 45. Sie haben 28,3% der Erststimmen bekommen und liegen damit 10 Prozentpunkte über dem Ergebnis der SPD in Ihrem Wahlkreis. Und das alles mit noch nicht mal 30 Jahren. Müssen Sie sich da manchmal kneifen, dass das wirklich wahr ist?
Naja, ich bin eigentlich ein Realist so in meiner Herangehensweise. Also ich habe jetzt langsam auch realisiert, dass das tatsächlich passiert ist. Also ich war schon den Abend über ziemlich gefasst, so, weil ich einfach tatsächlich noch nicht ganz realisiert habe, dass es wirklich geklappt hat. Aber so jetzt, ich sag mal, wo mich der Alltag einfach einholt, also Büro organisieren, Mitarbeiter einstellen, diese ganzen kleinen Sachen mit der Landtagsverwaltung klären, bis hin jetzt Beurlaubung aus dem bisherigen Job und so. Ich sag mal, da holt mich der Alltag des Amtsantrittsvorbereitens durchaus in die Realität und ich habe das Gefühl, das passiert alles wirklich.
Ich würde gerne zunächst mal rausfinden, was für ein Genosse, was für ein SPDler Sie eigentlich sind und würde Ihnen da gerne Begriffspaare nennen, mit der Bitte, sich immer für das eine oder andere zu entscheiden. Andrea Nahles oder Kevin Kühnert?
Kevin Kühnert.
GroKo oder Rot-Rot-Grün?
Rot-Rot-Grün.
Was bei Ihnen auch kein Wunder ist, denn Sie haben bisher seit 2 Jahren in der Landesregierung von Thüringen gearbeitet, im Wirtschaftsministerium.
Genau, ich war im Thüringer Wirtschaftsministerium Referent für Digitalisierung und Breitbandausbau. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung, weil ich unbedingt mal irgendwo hingehen wollte, wo die Linke mitregiert, sondern das hatte sich einfach damals so ergeben. Also,
war aber für Sie auch kein Hinderungsgrund?
Nee, also ich glaube, dass man wie mit jedem politischen Partner irgendwie ein Vertrauen. Ja, es kommt auf Einzelpersonen an. Also ich kann mir sicherlich, gibt es Leute innerhalb der CDU, mit denen kann man super zusammenarbeiten. Ich war heute auch schon mit jemandem von der CDU Mittagessen. Ich glaube, dass, genauso gibt es bei den Linken Leute, mit denen ich gut kann. Und es gibt bei der FDP Leute, mit denen ich gut kann. Und es gibt da Leute, mit denen ich das Gefühl habe, mit denen komme ich nicht auf den grünen Zweig. Ich glaube, man muss einfach auch immer mal die Parteibrille absetzen. So.
Okay, es kommen noch 2 Begriffspaare zu Ihrer sozialdemokratischen Identität. Kleintierzüchterverein oder Juso-Hochschulgruppe?
Kleintierzüchterverein.
Okay, darauf kommen wir nochmal zurück, wo das eigentlich herkommt, welche Erfahrungen Sie da haben. Und der letzte Punkt, Grünschnabel oder Hoffnungsträger? Das bezieht sich natürlich auf Sie.
Ach so, ich dachte, wir wären noch bei Andrea Nahles und Kevin Kühnert. Sich selbst Grünschnabel zu nennen, ist, glaube ich, blöd, aber sich selbst Hoffnungsträger, es ist natürlich ein schwieriges Begriffspaar. Aber ich muss mich ja für eins entscheiden, ne? Nee, dann will ich schon lieber Hoffnungsträger sein.
Okay, Bijan Kaffenberger in HR Info, das Interview, direkt gewählter Abgeordneter der SPD, der jetzt in den neuen Hessischen Landtag einzieht. Herr Kaffenberger, wenn man Ihnen zum ersten Mal begegnet, dann ist es zunächst mal so, dass man etwas an Ihnen wahrnimmt, was sozusagen sich in den Vordergrund drängt. Das ist das Tourette-Syndrom, das Sie haben und das dazu führt, dass Sie ab und zu unwillkürliche Bewegungen machen, auch Geräusche, die man auch in diesem Interview hören kann. Wenn Sie jemandem zum ersten Mal begegnen, wie erklären Sie dem das?
Naja, es kommt erstmal darauf an, ob ich das, also erkläre ich es überhaupt. Also ich glaube, das ist so eine situationabhängige Geschichte. Wenn ich jetzt sehe, dass jemand überhaupt völlig irritiert ist und nicht weiß, was da Sache ist und wie er damit umgehen soll, dann sage ich natürlich, weise ich dann darauf hin, dass ich halt Tourette habe und dass man sich jetzt davon nicht verunsichern lassen soll. Aber ich habe das Gefühl, dass schon auch immer mehr Leute natürlich auch durch mich und meine Präsenz jetzt in Medien oder auch jetzt natürlich in der politischen Landschaft eben auch, also gerade wenn sie mich sehen, natürlich schon wissen, was da Sache ist.
Es gibt ja so eine Erwartung, die vielleicht auch mit dem Unwissen, mit den Fantasien zu tun hat, die Menschen über das Tourette-Syndrom haben, nämlich dass Leute, die Tourette haben, unwillkürlich auch Schimpfwörter aussprechen würden. Begegnet Ihnen das häufig, dass das von Ihnen sozusagen erwartet wird?
Ja, nee, tatsächlich ist es schon so, dass natürlich so, dass eine Form von Vorurteil gegenüber Tourette ist, dass es immer nur Tourette ist, wenn auch das dabei ist. Tatsächlich ist es ja so, dass diese harte Form der vokalen Tics, diese Coprophalie, wie man es nennt, also dass man halt Schimpfwörter sagt, echt nur einen sehr geringen Teil von Menschen mit Tourette auch wirklich haben. Also ich habe auch schon gehört, ja, du hast doch gar kein Tourette, du schimpfst ja nicht. Und das ist für einen selber natürlich in der Situation so ein bisschen blöd, weil man fühlt sich dann einfach nicht ernst genommen.
Ja.
Und das liegt einfach, glaube ich, so ein bisschen auch daran, welches Bild halt eben von Tourette in den Medien vorrangig gezeichnet wird. Und das, Schimpfwörter verkaufen sich halt besser.
Und es ist vielleicht auch eine Fantasie von vielen Leuten, dass sie auch das Gefühl haben, sie würden eigentlich gerne mal
unkontrolliert losschimpfen. Ja, gut, das Gefühl, mal schauen, wie das für mich im Landtag wird. Also,
ja.
Ich glaube, im politischen Alltag kann man dieses Bedürfnis doch auch manchmal entwickeln.
Und es hat dann überhaupt nichts mit Tourette zu tun.
Ja, nee.
Wie Sie mit dem Thema Tourette umgehen, das haben Sie in einem Videoblog gezeigt, der mit dem Jugendangebot von ARD und ZDF mit Funk zusammen produziert wurde. Genau. Das Ding hieß Tourettikett, kann man immer noch auf YouTube anschauen, gibt es viele, viele Folgen davon. Und wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt, da geht es um Fragen, die Ihnen Zuschauer zum Thema Tourette gestellt haben. Und da geht es konkret um die Frage, ist es eigentlich Fluch oder Segen, beim Thema Feinmotorik außen vor zu sein?
Du würdest dich wundern, wie gut ich manche Sachen feinmotorisch doch kann, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem Auftritt bei Guten Morgen Internet habe ich das beste Kartenhaus gebaut zum Beispiel. Also ich würde mich da nicht abschreiben. Und es gibt natürlich auch so einen Scheiß, die feinmotorisch sind, ganz ehrlich. Das will doch eh keiner machen. Also wer hat denn Lust auf irgendwie einen Samstagabend Mikado mit der Familie? Oder beim Kindergeburtstag beim Eierlauf mitzumachen? Also mal ganz ehrlich, Feinmotorik hin oder her, das ist ja wohl sicher kein Fluch, das ist doch eher ein Segen.
Also, Kartenhäuser bauen können Sie super, Mikado spielen fehlt Ihnen nicht. Sind Sie schon immer so locker und witzig mit dem Thema umgegangen? Ist Ihnen das früher auch schon gelungen?
Ja, ich glaube natürlich, das ging jetzt nicht von Anfang an und ich glaube, dass auch gerade so Selbstreflexion auch, ja, ist ja eine Sache, die entwickelt sich im Laufe der Zeit. Also keiner wird als der, der heute ist, geboren, weder Sie noch ich. Ich glaube, dass es einfach Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung immer war, dass Tourette dabei war und ich habe halt einfach mich damit entwickelt, bin damit groß geworden und habe meinen Weg gefunden und dementsprechend bin ich heute quasi froh, dass ich so damit umgehen kann, weiß aber auch, dass das eben bei vielen anderen Betroffenen zum Beispiel nicht der Fall ist.
Mhm.
Und glaube, dass ich eben durch den Rückhalt von meiner Familie oder aber auch meiner Freunde eben es geschafft habe, damit so umgehen zu können und irgendwann auch einfach für mich diese bewusste Entscheidung getroffen habe, ja keine Medikamente mehr zu nehmen. Und ich glaube, dass das für mich im Umgang damit auch wichtig war, zu sagen, ich habe das Tourette. Aber ich habe trotzdem irgendwie was vor im Leben und bin ein eigener Kopf und will irgendwie das, was ich erreichen will, auch tatsächlich irgendwie durchziehen. Ne?
Dazu gehört Ihre politische Karriere, die vor über 10 Jahren begonnen hat. Sie sind 2007 in die SPD eingetreten, sind seit 2011 in der Gemeindevertretung von Rossdorf. Im Kreistag Darmstadt-Dieburg auch schon seit einigen Jahren, waren stellvertretende Juso-Chef in Hessen. Man kennt Sie beim Kleintierzüchterverein, über den wir eben schon gesprochen haben, und bei der Freiwilligen Feuerwehr. War das Tourette bei diesem politischen Weg ein Handicap? Oder vielleicht sogar im Gegenteil?
Oh, also, wenn ich jetzt mit Sie sprachen, ja. Sie sprachen ja gerade von Rostock zum Beispiel und das ist ja mal die von der Feuerwehr. Also, das ist für mich. Ich bin jetzt seit 2011 in der Gemeindevertretung und ich würde sagen, in Rostock bei der Feuerwehr, da fällt das keinem auf. Also die Tatsache, dass ich Tourette habe, also in Rostock wohnen so ein bisschen über 12.000 Leute, meine Familie kommt von da, ich trage so einen üblichen Standard-Rostocker Nachnamen, die wissen, wer ich bin, das ist seit eh und je und das ist für die, also die würden sich wundern, wenn ich kein Tourette hätte. Das ist einfach, das gehört dazu, in Rostock fällt das keinem mehr auf.
Mhm.
Und das ist auch so generell, so meine Erfahrung, die ich mit Menschen mache, alle Leute, die mich länger kennen, die, das ist irgendwann einfach, das gehört zu mir und das findet in der aktiven Wahrnehmung nicht mehr statt. Man blendet das irgendwann einfach aus.
Ja. Und, aber Sie kommen ja jetzt auf eine neue Bühne, Sie kommen in den Hessischen Landtag.
Für die ist das
neu. Für die wird das neu sein, das hat mit Auftritten auch in landesweiten Medien zu tun, unter anderem hier. Ist das etwas, was Ihnen Sorge bereitet?
Politisch bereiten mir, glaube ich, in Hessen gerade ganz andere Dinge Sorge, aber nee, also im Gegenteil, ich finde, also das ist für mich eine wichtige neue Erfahrung, aber ich glaube, es ist auch für die neuen Kolleginnen und Kollegen im Landtag eine wichtige Erfahrung, sich vielleicht mal einfach aus ihrer Komfortzone herauszubewegen und sich mal mit irgendwas Neuem auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Also es gibt genug durchschnittliche Landtagsabgeordnete, wie sie schon seit eh und je im Parlament sitzen, und ich glaube, da kann man sich auch mal neue Leute gewinnen.
Bijan Kaffenberger, neu im Hessischen Landtag für die SPD, direkt gewählt in Darmstadt. Herr Kaffenberger, Sie kennen diese Sendung, HR Info, das Interview, und vielleicht wissen Sie, dass im Laufe dieser Sendung irgendwann so eine Kiste kommt. Das ist unsere HR Info Interviewbox, die reiche ich Ihnen jetzt mal rüber.
Und sind da jetzt Wortpaare drin?
Nee, Wortpaare hatten wir schon.
Darf man das behalten?
Ja.
Ich muss es jetzt beschreiben, Sie können mich ja nicht sehen.
So ist es.
Ich halte in meiner Hand eine Krawatte. Sie ist weiß-rot gestreift. Für meinen Geschmack etwas zu breit.
Ja.
Aber
ansonsten, warum nicht? Würden Sie die anziehen?
Ja, naja, wenn die jetzt mir gehört. Nee, ich würde schon grundsätzlich, habe ich jetzt nichts gegen Krawatten, aber ich habe jetzt nicht vor, welche zu tragen in Landtagssitzungen. Ich glaube, wenn man ein gewisses Alter hat, dann kann natürlich das, ich knöpfe mein Hemd eins auf und trage keine Krawatte, ein bisschen bemüht wirken. Mhm. Und bei mir wäre es ja eher so, dass man es anders komisch fände.
Ja.
Also ich habe Respekt vor dem Parlament und würde nicht in kurzen Hosen kommen. Aber ich finde, es muss jetzt auch keine Krawatte sein. Außerdem hängt sie ja ganz oft auch irgendwie nur im Weg rum. Und beim Essen muss man sie auch verstecken.
Insofern. Aber man merkt, dass Ihnen Klamotten wichtig sind. Also ich habe zumindest den Eindruck, jetzt im Moment sitzen wir gerade im weißen T-Shirt gegenüber. Das ist eher unspektakulär, aber so die Wahlkampffotos, die es von Ihnen gab, die fand ich schon ziemlich stylisch. Wollen Sie da auch bewusst so ein bisschen optisch ein Gegenbild sein zu dem uniformierten Landtagsabgeordneten, der ja eben doch mit dem rot-weißen Schlips und dem grauen Anzug recht stereotyp daherkommt?
Also ich ziehe mich nicht so an, wie ich mich anziehe, um irgendwas zu verkörpern oder irgendein Statement zu setzen. Da steckt jetzt auch keine apolitische Agenda dahinter. Ich habe einfach schon immer, also weiß ich nicht, vielleicht einen guten Geschmack gehabt. Und mich wird es aber auch weiterhin irgendwie mit Sneakers und Jeans und T-Shirt geben. Ich finde, den generellen ästhetischen Anspruch an sich zu haben, ist nie verkehrt, wenn man irgendwie sich präsentiert. Aber finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man das nicht hat.
Sie haben jetzt gerade ein Buch geschrieben, das in wenigen Tagen erscheint. Was machen Politiker eigentlich beruflich? Fragen an die da oben. Und da geht es auch so ein bisschen mit Blick auf ein sehr jugendliches Lesepublikum darum, wie Politik sich verkauft, wie Politik sich darstellt, wie sie sich sprachlich darstellt. Was müssen aus Ihrer Sicht Politiker ändern, damit sie nicht mehr als die da oben erscheinen, sondern tatsächlich die Leute erreichen?
Ja, ist auf jeden Fall mehr als der Schlips. Also wir reden ja immer drüber, dass sich die Welt irgendwie verändert hat und alles ist so viel schneller geworden und wir leben in so einer Informationsgesellschaft und alles ist online, und ich glaube, dass Politik einfach in ihrer Art und Weise, wie sie kommuniziert und wie sie sich darstellt, einfach sich ein bisschen an Realitäten anpassen muss. Und das heißt natürlich einerseits Darstellung in Social Media, aber auch den Diskussionsbedarf, der in der Gesellschaft immer mehr zunimmt, den auch anzunehmen und sich dem vor Ort zu stellen. Also weniger in irgendwelchen Parteigremien, irgendwelchen Hinterzimmern, irgendwelchen Sitzungen sitzen, sondern tatsächlich einfach mit offenem Ohr auch mal beim Kleintierzuchtverein zu sitzen, aber auch genauso Facebook-Nachrichten zu beantworten und sich einfach Zeit zu nehmen, auch für den Dialog mit Menschen.
Sie werden dann auch einer von denen da oben sein, wie es im Titel Ihres Buches heißt. Macht Ihnen das Sorge?
Ja, ich meine, dass die da oben ist ja natürlich in Anführungszeichen gesetzt. Also ich glaube, es gibt in allen Parlamenten Leute, zu denen diese Zuschreibung vielleicht passt. Und es gibt aber auch genauso, erlebe ich ja auch in meinem politischen Alltag, dass es viele Leute gibt, die anders unterwegs sind.
Was werden Sie da konkret anders machen als Landtagsabgeordnete?
Naja, also ich meine, allein die Tatsache, dass ich, das so banal das klingt, ich sitze in der Straßenbahn und wenn man sich neben mich setzt und mich was fragt, also ich habe letztens auf dem Heimweg im Bus, habe ich mich mit drei jungen Typen auf dem, irgendwie, die waren im Erstsemester und die anderen waren noch in der Schule, ging's, und die haben mich irgendwie gefragt, sie hätten mal eine Frage zum Thema Bildungspolitik, und dann haben wir dafür 15 Minuten auf der Busfahrt diskutiert. Und ich habe das Gefühl, dass halt manchmal die Leute irgendwie durchaus so ein bisschen in ihrer Blase drin sind und halt sich nur noch in ihrem politischen Leben im Auto zum Landtag befinden oder zum Bundestag. Und danach irgendwie
auch genau, mit dem Bus fährt.
Genau, und danach geht es halt irgendwie zum, ich meine, das ist alles auch wichtig. Aber wenn man sich halt nur noch auf parlamentarischen Abenden im Auto und in der Sitzung befindet, dann fällt es einem halt auch immer schwerer, so im alltäglichen Leben der Leute erst einerseits präsent zu sein und andererseits halt eben auch ansprechbar. Ne? Mhm. Also wenn man irgendwo hingeht und nimmt sich 2 Stunden Zeit, um da wirklich in Ruhe da zu sein, oder ob man irgendwo hinrennt, ein Foto macht, den Vorsitzenden begrüßt, ein kurzes Grußwort hält und wieder geht. Also ich glaube, das ist ein elementarer Unterschied. Das ist auch eine Frage des Selbstverständnisses.
Bijan Kaffenberger in HR Info, das Interview. Ihr Buch habe ich schon erwähnt. Was machen Politiker eigentlich beruflich? Und eines der wichtigsten Wörter darin ist erstaunlicherweise Oma. Das ist nämlich Ihre Oma Hiltrud in Rossdorf, über die Sie
ist
sehr
das so?
Viel
haben
schreiben.
Sie das, haben Sie das gezählt?
Also sagen wir mal, neben so Wörtern wie der, die, das und so weiter, ist das ein sehr zentraler Begriff, weil Sie sich immer wieder auf Ihre Oma beziehen. Ist sie die wichtigste Person in Ihrem Leben?
Ja, das ist natürlich, ich finde, die wichtigste Person. Ich bin hier im Radio, das hören ja vielleicht auch ein paar Leute. Nicht, dass sich dann jetzt jemand nicht gewürdigt fühlt. Nee, aber ich meine, ich bin nach dem Tod meiner Mutter bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater ist jetzt schon ein paar Jahre tot. Und natürlich wohne jetzt ja wieder zu Hause. Oma, ja, die ist natürlich ist die wichtig.
Sie waren 6, als Ihre Mutter gestorben ist. Die Oma hat als Reinigungskraft gearbeitet, der Opa als Maschinenschlosser. Hat sie das geprägt, auch was ihre politische Identität angeht, ihr politisches Bewusstsein?
Also es ist jetzt... Ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und immer denke, ich singe jetzt das Working Class Hero Lied. Das wäre ein bisschen zu einfach. Ich glaube, natürlich hat mich das geprägt, aber wir sind jetzt kein besonders politischer Haushalt gewesen. Also bei uns wurde traditionell schon, ne, das liegt ja in Rossdorf und natürlich auch in dem Arbeiterhintergrund, so dass da SPD gewählt wurde. Aber es war jetzt nie so, dass mir irgendjemand gesagt hat, wir wählen jetzt hier SPD oder dass man da irgendwie, das war halt so. Aber ich glaube schon, dass es in der Sicht auf viele Dinge und in der Wahrnehmung vieles natürlich beeinflusst hat. Also ich bin der Erste in der Familie, der irgendwie dann studiert hat und habe halt schon auch gemerkt, dass natürlich der Support von zu Hause ein anderer ist als bei anderen Leuten um mich herum in der Universität. Also ich meine, selbst ab der 9. Klasse oder 8. konnte mir natürlich in Mathe jetzt niemand mehr zu Hause helfen, so, ne?
Wir haben eben über das Stichwort Kleintierzüchterverein gesprochen, genau. Auch versus Juso-Hochschulgruppe. Ja. Sie haben sich spontan für den Kleintierzüchterverein entschieden. Mit dem Gang dann an die Uni, Sie haben in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften studiert, sind Sie ja in ein ganz anderes SPD-Milieu reingekommen, wo dann tatsächlich mehr Juso-Hochschulgruppe als Kleintierzüchterverein waren. Wie würden Sie sich heute selbst verorten? Na, die Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet.
Oh, ich weiß nicht, ob das eine Entweder-Oder-Frage ist. Also okay. Ich glaube, die große Kunst von der Volkspartei muss doch darin liegen. Also klar muss man zu Kleintierzüchtervereinen gehen. Ich meine, das mag jetzt jeder irgendwie von Kleintierzucht halten, was er möchte. Das sind aber Leute, die, ich sag mal, wenn sie reich wären, würden sie Pferde züchten. Mhm. Also ich meine, das ist klassisches sozialdemokratisches Milieu ganz oft. Das sind Leute, die haben irgendwie in ihren Vereinsnamen irgendwie Glück auf oder Fortschritt oder so. Und ich meine, wenn die einen einladen, wieso sollte man da nicht hingehen? Andererseits müssen wir als SPD aber auch natürlich ein klassisches akademisches oder kulturelles linkes Milieu bedienen in Großstädten, was vielleicht jetzt eher vielleicht, ich sag mal, statt Kleintierzucht eher Urban Gardening betreibt oder vielleicht imkert und sich eher irgendwie am Wochenende mit hochtrabender Literatur beschäftigt oder irgendwie der Kunst widmet. Das ist aber doch das, was eine Volkspartei leisten muss, wenn sie irgendwie ein großes linkes Spektrum abdecken möchte. Also eben eine Klammer zu bilden zwischen dem einen und dem anderen.
Mein Eindruck ist, und Sie beschreiben das auch ein bisschen in Ihrem Buch, dass diese Milieus aber in bestimmten inhaltlich-politischen Fragen auseinanderdriften. Also wenn man zum Beispiel die Migrationsfrage nimmt, dann ist so ein kosmopolitisches, akademisches Milieu sicher aufgeschlossener gegenüber Einwanderung als, um nochmal beim Klischee zu bleiben, der Kleintierzüchterverein. Wie kann die SPD damit umgehen? Sie hat ja, das hat man beim Vorsitzenden Gabriel gemerkt, oft sehr, sehr unterschiedliche Signale gesandt, um mal die einen und mal die anderen zufriedenzustellen.
Ja, ich glaube, dass da schon auch eine klare Positionierung natürlich immer schwierig ist, weil keiner so richtig weiß, wo er dran ist. Also ich glaube halt, dass man aufhören muss, das als Einzelposition zu beziehen. Also es ist jetzt ja nicht so, als wäre die SPD ein 10-Punkte-Programm, wo man den Schalter einmal auf 0, einmal auf 1 legt. Sozial, unsozial, national, international. Also es ist ja, die SPD ist ja ein Gesamtprogramm aus vielen verschiedenen Einzelpunkten. Ich glaube, wenn man eine Stoßrichtung findet, die sagt, wir sind eine soziale Partei für Menschen, So. Und wenn wir das sind, dann gilt das sozial natürlich universell. Dann gilt es für Menschen, egal, unabhängig von Hautfarbe, Religion, was auch immer. Und ich glaube, dann kommt man da auch irgendwo hin. Aber wenn halt Leute das Gefühl haben, dass die SPD keine soziale Partei ist, dann stellen sich halt auch vielleicht die Frage, ob sie in anderen Positionen mit uns übereinstimmen. Also ob die Arbeiterschaft in Deutschland irgendwie vor 20 Jahren mehrheitlich für eine Homo-Ehe war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das gehört halt dazu. Also in der SPD muss halt jeder so viel wiederfinden, dass es für ihn reicht. So, und ich meine, 100% Übereinstimmung wird niemand finden. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der lange Jahre Gewerkschafter ist und regelmäßig irgendwie das Gefühl hat, dass die SPD in Fragen der Renten, der Sozialpolitik, bei der Krankenversicherung seine Interessen vertritt, auf einmal sagt, also ganz ehrlich, also ich habe zwar einen guten Lohn, irgendwie meine Krankenkasse ist irgendwie in Ordnung und meine Rente ist sicher, aber dass die SPD jetzt zulässt, dass Homosexuelle heiraten, also die wähle ich nie wieder. Mhm. Also das glaube ich einfach nicht.
Mhm. Wünschen Sie sich manchmal eine klarere Positionierung Ihrer Partei?
Es ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt so viele Jahre in einer großen Koalition ist. Das macht natürlich eine klare Positionierung nicht einfacher. Und wenn man sich dann an entscheidenden Stellen bei Punkten nicht durchsetzen kann, macht es das Profil jetzt auch nicht zwingend schärfer.
Das Thema, mit dem Sie sich in den letzten 2 Jahren beruflich beschäftigt haben, Digitalisierung, Breitbandausbau, das alles als Referent im Wirtschaftsministerium in Thüringen, auch das ist ja eins, was die unterschiedlichen Milieus unterschiedlich betrifft. Ist das etwas, was die SPD als Thema stärker forcieren muss und in wessen Interesse kann sie da handeln?
Ja. Also ich würde es ehrlicherweise gar nicht mal so einfach sagen, dass das unterschiedliche Milieus unterschiedlich betrifft. Wenn wir von jungen Kreativen reden, die irgendwie über das Internet und über Plattformen einer noch viel größeren Konkurrenz auseinandergesetzt sind oder irgendwie irgendwelche Thema Clickworking, wenn irgendwie solche Dienstleistungen für Centbeträge jetzt heute übers Internet vergeben werden können nach Indien in irgendwie ein IT-Zentrum, dann würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die Digitalisierung jetzt ein Thema ist, was nur irgendwie für eine Arbeiterschicht, die Angst hat, von Automatisierung rationalisiert zu werden, ein Horrorszenario darstellen kann, sondern ich glaube, dass es für uns immer klar sein muss, Schutz und Chancen so. Also wir müssen uns an die Arbeitswelt der Zukunft gewöhnen, weil die Digitalisierung schreitet auch ohne uns voran, aber deswegen brauchen wir halt einen klaren Rahmen und ich glaube, dass dieses Thema digitaler Kapitalismus, wie es ja jetzt auch in der SPD immer mal wieder aufgegriffen wird, für uns ein total wichtiges Thema ist. Und ich glaube, dass vielleicht viele auch gebildetere Schichten das auch noch gar nicht so erkannt haben, weil wir gehen wieder mit diesem Automatisierungsgedanken von der industriellen Revolution da dran an. Wir haben immer so das Gefühl, jetzt hat jemand die Dampfmaschine erfunden und die Leute in der Fabrik verlieren ihre Arbeit. Oder ich meine, es ist ja schon so, dass wir in der Industrie schon lange Industrieroboter haben und das ist ja auch nicht mehr so, dass in der Autofabrik alles von Hand gemacht wird. Das haben wir auch überlebt. Aber jetzt bei der Digitalisierung sind wir auch immer an einem Punkt, wo, ich sag mal in Frankfurt, viele Leute, die in der Bank sind, jetzt auf einmal die Frage ist, wie viel, also unabhängig davon, dass der Bankensektor sowieso in der Krise ist, wie viel wird da künftig noch von Menschen gemacht? Und ich glaube, dass wir deswegen uns schon fragen müssen, wie wir zukünftig mit der Digitalisierung umgehen und dass wir aufpassen müssen, dass da nicht ein tradiertes Bild von das betrifft mich nicht entsteht.
Bijan Kaffenberger in HR Info, das Interview. Seit Ihrer Wahl als direkt gewählter Abgeordneter in den Hessischen Landtag gab es eine Reihe von Schlagzeilen über Sie, auch in überregionalen Zeitungen. Und da gab es immer wieder so Titel wie Bijan Kaffenberger könnte die SPD retten oder Bijan Kaffenberger zeigt der SPD, wie es geht. Wie finden das Ihre Genossen?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sich viele Leute darüber freuen, dass positiv über die SPD berichtet wird. Ich meine, das ist aktuell jetzt ja nicht zwingend immer der Fall. Und ich glaube, dass wir viele Talente haben, die aktiv sind in der Politik auf verschiedenen Ebenen, sei es bei den Jusos, sei es in den Kommunalparlamenten, aber auch in anderen Landtagen oder im Bundestag. Nur es ist halt immer die Frage, inwieweit die, ich sag mal, normalerweise so sichtbar sind, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich habe halt jetzt, kann man von Glück oder von Pech oder einfach von der Tatsache reden, dass ich eben Tourette habe und dass ich deswegen, ja, vielleicht noch mal ein bisschen mehr als andere eben im Fokus stehe. Ich glaube aber, dass man die SPD auf keinen Fall aufgeben sollte, weil wir durchaus viele fähige Leute haben, bei denen ich noch davon ausgehe, dass sie Großes leisten werden für unser Land. Und insofern bin ich jetzt auch nicht bange, dass es für uns keine Zukunft gibt.
Das war HR Info, das Interview mit Bijan Kaffenberger, direkt gewählter Abgeordneter der SPD, der jetzt in den neuen Hessischen Landtag einzieht. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Ciao.
Das Buch von Bijan Kaffenberger, Was machen Politiker eigentlich beruflich? Fragen an die da oben, erscheint am 22. Januar bei Rowohlt. Und diese Sendung, das Interview in HR Info, gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.